Show.
Erlebe Disneys Herkules, das heldenhafte Musical live in Hamburg. Jetzt mit unserem göttlichen Neujahrsangebot bis zu 40% sparen. Nur für kurze Zeit buchbar unter musicals.de.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und heute mit einer Ausgabe zwischen Fuschelpfusch und föderalen Flickenteppichen und mit einem Gast, der das alles, den Fußball in seiner ganzen Breite für die Frankfurter Rundschau natürlich im Blick hat. Jan-Christian Müller ist da. Hallo.
Hallo Malte.
Ich freue mich, dass du mal wieder bei uns bist und natürlich mit deiner Meinung sicherlich nicht hinterm Berg halten wird. Berg und Salzburger Land, das war unser oder ist unser erstes Thema. Jürgen Klopp, der wurde nämlich gestern in Salzburg als neuer Global Head of Soccer von Red Bull offiziell vorgestellt mit ganz großem Brimborium, wie man das eben so kennt und wie man es von Klopp dann auch kennt, natürlich mit einigen markigen Sprüchen, mit einigen Worten, die Schlagzeilen machen. Beim FC Liverpool 2015, da ist er als The Normal One ja angetreten, wollte Doubter zu Believer machen, hat das ja auch eindrucksvoll gepackt. Jetzt will er als Dr. Fußball Red Bull Flügel verleihen. PR-technisch dürfte ihm das gelingen, da bin ich mir sicher. Wie schätzt du das sportlich ein? Klappt das auch?
Also auf jeden Fall ist Klopp natürlich jetzt ein sympathisches Gesicht von Red Bull. Das ist sicherlich auch ein Grund, diese Außenwirkung. Er kann ja auch jetzt mit Spielern sprechen, sicherlich völlig anders, als das Oliver Minzlaff könnte. Weil mit Jürgen Klopp redet man anders. Das ist also auf jeden Fall sowohl imagemäßig als auch in der Außenwirkung, wenn man mit Spielern oder Beratern oder anderen Vereinen spricht, natürlich ein absoluter Vorteil im Vergleich zur Vergangenheit. Sicherlich wird er auch nach innen wirken. Er wird um die ganze Welt fliegen, First Class. Das weiß ich zufällig von meiner Frau, die ist Stewardess, das hat auch Mario Gomez so gehandhabt bisher und er wird das auch weiter tun als die rechte Hand von Klopp in Zukunft. Und Red Bull hat Vereine in Japan, in USA, in Brasilien, in Österreich und in Deutschland, also klassisches Multi-Club-Ownership, was ja höchst umstritten ist. Und jetzt auch noch Anteile am FC Paris und Leeds United, muss man auch sehen. Also das halte ich auf jeden Fall für relativ fragwürdig. Das gesamte Konstrukt, dass Klopp sich, dass der das sozusagen als persönliche Entwicklung für sich interessant findet, kann ich nachvollziehen, dass er nun ausgerechnet zu einem Club geht, der als Konzern halt sein Getränk vermarkten will und deshalb überhaupt nur im Sport und im Fußball ist, kann ich leider weniger nachvollziehen.
Er hat gesagt, er ist Dr. Fußball, er will helfen, wo er kann. Da ist es ihm mehr oder weniger egal, wo er hingeht oder wem er jetzt hilft. Wo er gebraucht wird, ist er da. So sinngemäß hat er es gestern bei seiner Vorstellung erzählt.
Es gibt ja keinen anderen Club, der ihm sozusagen das bieten kann, dass er so weltweit unterwegs ist, weil kein anderer Club, außer vielleicht Manchester City, aber da wird er jetzt aus Liverpool sicherlich nicht hinwechseln, so viele Standorte hat und ja auch noch Standorte und andere Sportarten hat. Mhm. Die haben, glaube ich, rund 800 Sportler unter Vertrag, sodass Klopp natürlich seinen Horizont erweitern kann, auch aus anderen Sportarten, Formel 1, Ski, verschiedenste Sportarten, Extremsportarten, da sicherlich auch noch lernen kann, sich sicherlich Input holt und versucht, das sozusagen gewinnbringend für den Fußball dann auch zu nutzen. Er hat gesagt, er will niemandem reinreden, sondern nur beraten. Aber natürlich wird er auch reinreden, ist doch völlig klar. Natürlich redet er dann auch rein. Das ist eher semantisch zu sagen, er möchte nur beraten. Aber wenn irgendwo ein Club in einer Krise steckt, zum Beispiel RB Leipzig, auch wenn das einer seiner richtig guten Freunde aus alten Zeiten ist, der Marco Rose noch aus Mainzer Zeiten, wird er dem auch in irgendeiner Form irgendwann reinreden. Da müssen wir uns nichts vormachen. Mhm.
Er hat allerdings gesagt, auf die Bank wird er sich nicht mehr setzen. Daran muss man ihn dann irgendwann vielleicht nochmal erinnern, wenn es dann wirklich irgendwo eng werden sollte. Aber vor allen Dingen ja auch Leipzig dürfte ja auch das Zentrum seines Interesses sein, weil das ja der Club mit dem meisten Prestige dann ist und vor allen Dingen auch diese deutsche Meisterschaft. Der Titel ist dem der ganze Konzern wahrscheinlich am meisten hinterherhechelt. Jetzt hat Henning Feind aus der Chefredaktion der Sportbild in der aktuellen Ausgabe geschrieben, dass die Startvoraussetzungen, um Leipzig zum Meister zu machen, aus seiner Sicht sogar besser wären, als damals Liverpool dann wieder nach oben zu führen. Gehst du damit?
Ja, also da würde ich wahrscheinlich mitgehen, weil bei Liverpool war das zu dem Zeitpunkt, als Klopp da angefangen hat, jetzt nicht so absehbar, dass das dann eine derartige Erfolgsgeschichte wird. Das hat er super gemacht, das hat er vorher schon in Dortmund super gemacht und in Mainz ja sowieso von einem Fast-Absteiger aus der zweiten Liga zum, ja, er hat Mainz zwar in der zweiten Liga verlassen dann, aber trotzdem er hat die Grundlage dafür gelegt, dass dieser Verein so erfolgreich ist, wie es dann geworden ist und auch so beliebt vor allen Dingen. Und das ist ja auch das große Problem von RB Leipzig. Wenn Oliver Minzlaff morgens in den Spiegel schaut, dann sieht er, dass dieser Verein in Deutschland nicht sonderlich beliebt ist. Von daher ist das eine kühle Analyse von ihm gewesen, auch was die Außenwirkung angeht, jetzt so einen Mann wie Jürgen Klopp dort zu haben, der natürlich auch vor allen Dingen nach innen wirken soll. Und natürlich ist Leipzig inzwischen so aufgestellt, womöglich noch mit zusätzlichem Kapital, weiß ich nicht, von Red Bull, dass der Verein ja nicht schlechter sein muss als Eintracht Frankfurt, die im Moment in der Bundesliga weit vorne sind, Borussia Dortmund sowieso. Und dann sind da gerade mal noch Leverkusen und die Bayern. Und das ist natürlich näher dran an der Spitze als Liverpool zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube, Liverpool war damals Neunter oder auf jeden Fall irgendwo im Mittelfeld, dass man da dann eben doch die Spitze nicht mehr so ganz in Sichtweite hatte, dann schon das ein oder andere Fernglas brauchte. Sind wir mal gespannt, was Jürgen Klopp dann also in Leipzig und bei Red Bull insgesamt bewirken wird als Dr. Fußball, ob er da helfen kann mit seinem Know-how. Bringt uns aber zum Thema, denn ein Dr. Fußball, den würde man auch bei einem seiner Ex-Clubs mittlerweile wieder dringend benötigen, bei Borussia Dortmund nämlich. Und damit geht es bei uns thematisch von Fuschel am See zum Fusch am Königssee.
Das Thema des Tages.
Ja, beschämend, Borussia Dortmund nicht würdig, nicht Leistung. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Das hatte Nuri Sahin bei Sky gestern nach dem 2:4 von Borussia Dortmund in Kiel gesagt. Da müssen wir aber noch ein bisschen was zu sagen. Wie erklärst du dir diese komplett desolate Leistung des BVB?
Da kann ich natürlich jetzt aus der Ferne, der das gestern Abend im Spätdienst sowohl Mainz 05 als auch Eintracht Frankfurt als auch Borussia Dortmund verfolgt hat. Dortmund hat ja schon eher gespielt, deswegen können wir das Spiel etwas intensiver schauen. Und ich habe vor allen Dingen, fiel mir auf, dass man, als man Sahin dann hinterher im Interview gesehen hat, man hätte ihn am liebsten in den Arm genommen und getröstet. Und das ist halt immer schlecht, wenn es so weit ist, dass einem Trainer leid tut. Das sehen ja auch die Spieler. Und das macht es natürlich, die ganze Situation für Sahin, unglaublich schwer jetzt nach der Vorrunde, so eine missglückte Vorrunde, damit mit der Autorität und Kraft in die Rückrunde zu gehen. Unglaublich schwierige Aufgabe. Ich kann mir das jetzt so kurzfristig nicht ganz genau erklären, was mir natürlich auffällt. Sahin hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger Terzic natürlich die Spielweise umgestellt. Terzic hat mehr auf so einen Außenseiterfußball gesetzt, Konterfußball, schnelles Umschalten. Sahin setzt mehr auf Ballbesitz. Und wenn man das jetzt gesehen hat gegen Kiel, die haben das ja genau erkannt, hinten am 16er sich versammelt und dann gekontert. Dortmund ist nichts eingefallen, es gab keine Tiefenläufe. Ich sehe auch, dass so ein Spieler wie Maxi Bayer, der ja zu Saisonbeginn verpflichtet wurde, natürlich ein Spieler ist, der besser ist, wenn er mehr Raum vor sich hat, der ein guter Konterspieler ist, aber so in diesen ganz engen Räumen auch nicht so gut funktioniert. Die erfahrenen Spieler haben alle nicht stabil performt in dieser Saison. Das werden die bei selbstkritischem Blick auf sich wahrscheinlich auch zugeben. Ob das Julian Brandt ist, ob das Schlotterbeck ist, Emre Can, Sabitzer, ist natürlich ein großes Problem, wenn man sich sozusagen auf keine stabile Achse verlassen kann und weiß, hey, die performen auf jeden Fall in jedem Spiel zwischen 90, 95 und 100%. Wenn dann da immer mal wieder einer bei 80 oder 70 ist, ist das ein Problem.
Ja, Emre Can hat das ja auch selber gesagt. Es liegt an uns, es liegt nicht am Trainer. Lars Ricken hat den Trainer auch aus der Verantwortung letztlich genommen. Kann man Sahin da komplett aus der Verantwortung nehmen? Er selbst hat gesagt, diese Grippewelle, die Dortmund hatte, die war es auch nicht. Also hat selber gesagt, ich trage die Verantwortung. Wie siehst du es?
Nein, man kann ihn natürlich nicht komplett aus der Verantwortung nehmen, das weiß er auch selber, weil er hat ja auch die Spielweise umstellen wollen im Vergleich zur vergangenen Saison. Dafür ist er ja auf jeden Fall verantwortlich. Dieser Ballbesitz, der in Dortmund zu keiner großen Gefahr führt, das ist ja wirklich sichtbar. Mhm. Was ich natürlich auch noch mal kurz anmerken würde, in der vergangenen Saison, als man ins Champions-League-Finale gekommen ist, waren halt auch noch Jadon Sancho und Ian Madsen da. Madsen ist inzwischen wieder zurück in England, Sancho auch. Geliehene Spieler, die man nicht weiter verpflichten konnte, die man gerne weiter verpflichtet hätte. Also ich sehe auch die Qualität des Kaders nicht auf dem Niveau wie in der vergangenen Saison.
Obwohl
die ganze Situation auch im Verein ist natürlich insgesamt unruhig, wenn man dann auch noch sieht, wie lange es jetzt dauerte mit der Vertragsverlängerung von Sebastian Kehl, der ja sowieso in einer Situation ist, mit der er nicht ganz zufrieden ist, sein kann, der selber darauf gehofft hatte, dass er Sportvorstand wird, jetzt nur Sportdirektor ist, jetzt einen Vorgesetzten hat. Die ganze Situation kommt mir nicht stabil vor in Dortmund.
Du kritisierst die Kaderzusammenstellung, damit eben auch Sebastian Kehl, du hast die Vertragsverlängerung, die sich hingeschleppt hat, angesprochen. Die soll er laut Sportbild vor allen Dingen auch nur gekriegt haben oder vor allem gekriegt haben, weil er sich mit Nuri Sahin so gut versteht. Wenn jetzt Sahin wackelt, wie konsequent wird denn Dortmund dann auch diese Zusammenarbeit mit Kehl dann weiter verfolgen? Dann schützt ihn ja wahrscheinlich diese Vertragsverlängerung auch länger mittelfristig nicht.
Gut, aber der Vertrag ist ja verlängert worden. Ich meine, jetzt hatten die jetzt in der Winterpause, sie hatten dann einmal 3-1 in Wolfsburg gewonnen, sodass sie ein bisschen stabil in die Winterpause gehen konnten. Aber dass insgesamt die Gesamtsituation noch nicht wirklich stabil ist, das war ja allen Verantwortlichen klar, als der Vertrag verlängert wurde. Also dass jetzt dann auch Sebastian Kehl gehen müsste, 2 Wochen nachdem der Vertrag verlängert wurde, das finde ich jetzt dann einigermaßen absurd. Wenn denn die Trennung von Sahin erfolgen sollte, dass das jetzt nicht passiert, kann ich nachvollziehen, denn schon am Freitag spielt ja Dortmund wieder in Frankfurt. Und dass man jetzt irgendwie vor diesem Spiel in Frankfurt, also eins der schwersten Auswärtsspiele, die man sich vorstellen kann, einen Trainer wechselt und dann ein neuer Trainer dann gleich mal in Frankfurt einen auf die Mütze bekommt, das wäre sicher nicht ratsam. Aber Sahin steht natürlich jetzt unter enormem Druck, wiewohl man auch sehen muss, dass natürlich in der Champions League Dortmund derzeit, glaube ich, 9. ist und weiterhin die Chance hat, auch sich direkt zu qualifizieren und dann im Februar auch keine englischen Wochen hätte und mehr Training absolvieren könnte und vielleicht auch ein paar Spieler wieder gesund werden.
Aber die Bilanz auf jeden Fall stand jetzt doch verheerend mit 25 Punkten. Das ist die schlechteste Hinrunde der letzten 10 Jahre. Ich gucke noch mal eben 2 Niederlagen zum Start ins Jahr. Das gab es auch lange nicht. 8 Plätze Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Stand jetzt 14 Punkte schon auf die Bayern an der Tabellenspitze. Es könnte dann ja noch mehr werden, stand jetzt, wenn die Bayern in Hoffenheim oder zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen sollten. Also mehr Mittelmaß geht ja momentan an die auch gar nicht.
Ja, das hast du jetzt alles wunderbar zusammengefasst in der Statistik. Und das macht die Situation auch wirklich problematisch. In Dortmund hat man ja darauf gesetzt, dass man sozusagen Leute zusammenholt, die sich lange kennen. Also der Berater Matthias Sammer war früher Meisterspieler in Dortmund. Man hat einen Sportdirektor Ricken, Sportvorstand Ricken, der in dem Verein eine Legende ist. Sebastian Kehl, Aki Watzke, also das ist ja auch nachvollziehbar, dass man sozusagen sagt, hey, wir sind ein Haufen, der sich vertraut, der ganz eng miteinander zusammenarbeitet und man holt halt nicht mal eben, wie das jetzt Hoffenheim gemacht hat, innerhalb von 2 Wochen 3 Österreicher und die sitzen dann an der Schaltzentrale des Vereins und haben jetzt 8 Spiele nicht gewonnen und man hat da völlig neue Leute im Verein. Also von daher finde ich die Strategie grundsätzlich nachvollziehbar. Aber sie funktioniert halt mit Sahin, der halt offenbar noch nicht so weit ist, vielleicht, um eine absolute europäische Spitzenmannschaft zu trainieren. Das muss man ja auch mal sehen. Also ich bedenke meine ersten Jahre nach dem Volontariat als Redakteur, da habe ich natürlich auch noch unglaublich viel dazugelernt und musste nicht alle 3 Tage Interviews geben und erklären, warum mein Artikel gerade wieder nicht so toll war. Also das merkt Sahin jetzt und vielleicht ist es noch zu früh gewesen für ihn, möglicherweise.
Du hattest eben den Kader und die Neuzugänge kritisiert. Das sind ja auf dem Papier erstmal alles tolle Leute. Guirassy, das ist extra klasse, zumindest das, was er in der letzten Saison gezeigt hat und was er ja in tollen Momenten eben auch wieder auch bei Dortmund schon unter Beweis gestellt hat. Dazu Anton, Groß, Bayer, alles Nationalspieler. Werden die vielleicht auch ja, durch diese Unerfahrenheit von Şahin daran gehindert, dieses Potenzial zu entwickeln, was man ihnen eigentlich so zuschreibt und was sich Dortmund auch von ihm ja, erwartet hatte?
Also das nehme ich mir jetzt echt nicht raus, das aus der Ferne zu beurteilen. Ich habe Dortmund einmal jetzt gesehen in dieser Saison und sehe das sonst im Fernsehen, dass jetzt Spieler sozusagen gehemmt würden, dass das nicht zusammenpasst, das sehen ja alle. Ja. Dass ich den Kader, so sozusagen die Einkaufspolitik, habe ich jetzt nicht fundamental kritisiert, dass man einen Mittelstürmer holt, wenn vorher drei Mittelstürmer da waren, Alea, Moukoko und Füllkrug und alle weg sind. Das hat man ja richtig gemacht, hat den besten Bundesliga-Stürmer aus Stuttgart geholt, im Grunde nach Harry Kane. Das ist ja eine nachvollziehbare Verpflichtung gewesen. Und man hat halt Spieler in der Zentrale mit Sabitzer und Brandt und Emre Can, die ja auch schon geraume Zeit da sind und aber nicht das, auch ja nicht nur unter Şahin, nicht stabil immer das zeigen, was Führungsspieler leisten müssen, damit sich auch junge Spieler an ihnen orientieren können. Ja, im Moment sehe ich das nicht. Und bei Maxi Bayer ist ein super Junge, aber da sehe ich halt das Problem, dass das ein Spieler ist, der Raum braucht. Und diesen Raum hat er natürlich in der Spielweise von Borussia Dortmund, in der dominanten Spielweise hat er den nicht und tut sich da schwer. Das passt noch nicht.
Ja. Jetzt hat Şahin von Ricken, hast du ja auch schon angesprochen, erstmal ja, Rückendeckung gekriegt, zumindest eben für das Spiel gegen Frankfurt. Würdest du das Spiel gegen Frankfurt aber dann trotzdem als Schicksalsspiel bezeichnen?
Tja, also eigentlich fände ich das eigentlich nicht logisch, dass man sozusagen ein Spiel gegen eine wirklich ja derzeit in sehr guter Form befindliche Top-Mannschaft der Bundesliga dann daran die gesamte Zukunft bemisst. Ich glaube nicht, dass man das alleine tut, sondern sich jetzt ganz grundsätzlich Gedanken macht, ob das mit Şahin wirklich, ob das wirklich so weiter funktionieren kann. Das sollte man jetzt nicht von diesem einen Spiel festmachen, sondern dann eher in der Analyse der Vorrunde, die ja total holprig war und jetzt auch der Rückrundenstart. Ich meine, das Leverkusen-Spiel muss man eigentlich rausnehmen mit den vielen Erkrankten und der Abwehr, in der zwei Nachwuchsspieler standen. Aber jetzt natürlich dieses Spiel in Kiel, das ist natürlich insgesamt der Blick von außen insgesamt auf Borussia Dortmund. Wenn der Blick von innen der gleiche ist wie von außen, dann müsste man sich von Şahin trennen.
Jetzt ist ja Dortmund doch sehr wetterwendisch auch manchmal unterwegs. Da können sofort schlechte Leistungen sich dann auch wieder mit deutlich besseren Leistungen abwechseln. Hast du die Fantasie, dass das auch gegen Frankfurt möglich wird? Du hast beide Mannschaften ja gestern quasi im Quervergleich gesehen und ja auch schon angesprochen, wie stark die Frankfurter sind. Also gehen wir mal davon aus, dass Marmoush vielleicht dieses Spiel noch mitmachen wird, bevor er dann doch zu City gehen wird. Mit Marmoush die Chance für Dortmund der Überraschung in Anführungsstrichen wahrscheinlich deutlich kleiner als mit. Ohne.
Also die Fantasie habe ich im Moment ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass Dortmund derart verunsichert ist, dass es auch derart an Selbstvertrauen fehlt, dass der Trainer derart angeschlagen ist, dass wenn Eintracht Frankfurt in Anführungsstrichen normale Leistung bringt, als Sieger vom Platz gehen müsste. Und das würde natürlich die prekäre Situation in Dortmund, die ganze Stimmung um den Verein, diese riesen Gap zwischen Erwartungshaltung und tatsächlicher Leistung, das wäre ein Riesenproblem. Mhm. Und dann spielt man aber ja nächsten Dienstag schon wieder Champions League. Also es ist im Grunde, man hechelt durch die Saison und müsste sich dann praktisch am Samstag vom Trainer trennen, wenn man das dann wirklich in Erwägung zöge. Es ist schwierig.
In der Champions League dann gegen Bologna, auch da eben sehr richtungsweisend, du hast es gesagt, 9. Platz momentan, also noch mit der Möglichkeit vielleicht unter die Top 8 zu kommen und damit direkt in die K.O.-Runde dann einzuziehen und da eben zu den gesetzten Teams zu gehören. Jetzt soll aber am Freitag bereits ein möglicher Trainerkandidat, Nachfolgerkandidat schon im Stadion gewesen sein. Erik ten Hag bei Manchester United zuletzt gefeuert worden. Er soll von Sammer empfohlen worden sein und, wie gesagt, schon im Stadion zugeguckt haben am Freitag bei der Niederlage gegen Leverkusen. Er soll auch von Carsten Kramer durch den Business-Bereich geführt worden sein. Das meldet Sky. Und er habe sich mit Sven Mislintat unterhalten. Das wird auch gemeldet. Aktuell ist da noch nichts im Busch, aber zumindest der Kontakt schon da. Wäre er aus deiner Sicht jemand, der in Dortmund da die Ruhe und vielleicht auch die Konstanz wieder reinbringen könnte? Wie würdest du das einschätzen?
Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ich habe nur gesehen, was bei Manchester United so los war in den vergangenen Jahren. Der hat halt vor allen Dingen Spieler geholt, die er schon kannte, ja, aus seiner Trainervergangenheit, und die haben bei Manchester United nicht besonders gut funktioniert. Ich sehe bei Man U keine Entwicklung unter Ten Hag, die es dort gegeben haben könnte. Es ist ja immer so, wenn man mitten in der Saison den Trainer wechselt, dann hofft man natürlich irgendwie, dass der Neue dann funktionieren könnte. Dass jetzt die Wahrscheinlichkeit dann gesteigert wird im Vergleich zum Vorgänger. Ten Hag hat natürlich Erfahrungen gesammelt, die Nuri Sahin noch nicht gesammelt hat. Also im Grunde schwer zu sagen. Ich finde, dass der sich jetzt ehrlich gesagt nicht automatisch aufdrängt, aus Borussia Dortmund eine bessere Mannschaft zu machen.
Kann man zur Trainersuche der Dortmunder in den letzten Jahren, im Grunde seit Klopp weg ist, also in den letzten 10 Jahren, vielleicht auch sagen, die wissen eigentlich gar nicht, was sie wirklich haben wollen? Es wirkt zumindest so ein bisschen.
Tja, was ja auf jeden Fall zuletzt deutlich sichtbar war, dass sie jemanden das Vertrauen gegeben haben, der aus dem eigenen Stall kommt. Das war es auf jeden Fall als Strategie erkennbar gewesen mit Terzic. Und jetzt mit Sahin, dass man halt nicht von irgendwoher einen Trainer holt, wie wenn das jetzt mit Ten Hag so sein sollte. Das wäre dann wieder eine ganz neue Strategie. Also mit Terzic hat das ja auch nicht so schlecht funktioniert. Auch wenn natürlich ein paar Führungsspieler wie zum Beispiel Mats Hummels genörgelt haben. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das schlechter funktioniert hätte als davor oder danach. Ja. Sondern im Gegenteil, es hat viel besser funktioniert. Bis auf das letzte Spiel in der vorvergangenen Saison gegen Mainz 05, als dann Musiala 2 Minuten vor Schluss in Köln das Meistertor für Bayern München schießt, sonst wäre Borussia Dortmund Meister geworden. Und Borussia Dortmund war im Champions-League-Finale, alles unter Terzic. Also da ist ja schon eine Strategie erkennbar gewesen. Darauf habe ich ja vorhin auch hingewiesen, dieses familiäre, so ein bisschen so diese Werder-Bremen-Strategie. Ne? Das erkenne ich schon. Das sollte jetzt auch so weitergehen, aber jetzt funktioniert es jedenfalls nicht.
Aber eben doch der Anspruch, eben dann auch einen anderen Fußball zu spielen als unter Terzic, der ja doch eher so ein bisschen auf Risikovermeidung gegangen ist, während Sahin das Ganze ein bisschen offensiver angeht, was ja vielleicht oder zumindest in der Vorstellung der Bosse bei Dortmund eher zu den Dortmundern passt, aber wahrscheinlich nicht zur Mannschaft.
Ja, ich hatte es ja vorhin erwähnt, dass Terzic so ein bisschen Außenseiter-Fußball hat spielen lassen. Ne? So, die haben ja dann auch so gegen Mannschaften, die personell eigentlich besser besetzt waren, oder wo man das dachte, wie zum Beispiel im Champions-League-Finale, super Fußball gespielt, Dortmund. Und tun sich jetzt aber mit dem Ballbesitzfußball auch genauso schwer wie vorher unter Terzic gegen Mannschaften, die tief drinstehen. Das hat man ja gestern sehr deutlich gesehen. Da war ja gar keine Idee. Und dann verliert man halt auch noch ganz einfache Bälle, setzt nicht ordentlich nach, arbeitet nicht miteinander hart, und dann funktioniert Fußball nicht. Und das muss man natürlich ganz klar sagen, das ist erkennbar, dass die Mannschaft nicht hart miteinander arbeitet, wie das zum Beispiel Mainz 05 tut, nur mal als Beispiel. Und das ist natürlich die Verantwortung auch des Trainers, dass eine Mannschaft hart arbeitet. Wenn er das nicht hinbekommt, das sind Primärtugenden, dann sehe ich im Grunde keine Zukunft.
Jetzt hatte Sahin Konsequenzen angedroht, Ricken hatte die Mannschaft angezählt. Was ist das wert? Wie kann so eine Konsequenz dann aussehen? Ja, höchstens darin, dass bestimmte Spieler dann eben nicht eingesetzt werden, aber so viele Möglichkeiten hat er ja gar nicht, da jetzt groß zu reagieren.
Ja, dass ein Trainer natürlich nach so einem Spiel bitter enttäuscht ist, ist ja nachvollziehbar. Konsequenzen angedroht, habe ich jetzt so ganz wortwörtlich noch nicht gehört, dass er jetzt irgendwie gesagt hat, es gibt jetzt Konsequenzen, sondern ich habe vor allen Dingen diese tiefe Enttäuschung bei ihm rausgehört. Das ist natürlich immer schlecht, wenn ein Trainer regelmäßig von seiner eigenen Mannschaft so enttäuscht ist, dann kriegt er ja irgendwas nicht in den Griff, da jetzt irgendwie mit dem eisernen Besen durchzukehren oder so. Ich habe die Probleme eben benannt, der Führungsspieler, der eigentlich derjenige, die zuverlässig mehr als 90% Spiel für Spiel liefern müssen. Das ist die Basis für eine gute Mannschaft. Mhm. Und diese Basis erfüllen Spieler wie Brandt, wie Schlotterbeck, wie Sabitzer, wie Emre Can nicht. Und das ist ein großes Problem.
Also viel Arbeit auf jeden Fall bei den Dortmundern. Gucken wir mal, wo noch viel Arbeit zu leisten ist.
Was sonst noch so los ist.
Und die ist zu leisten für die DFL und ihre 36 Profiklubs. Am Donnerstag steht er an, der alljährliche Neujahrsempfang der Deutschen Fußballliga. Und da wird es nicht nur zu einem netten Beisammensein kommen, bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vor dem Empfang. Da werden nämlich wohl auch einige wichtige Themen noch hart verhandelt werden müssen, bei denen es auch um Solidarität geht. Das geht zum einen um die Verteilung der Medieneinnahmen nach dem abgeschlossenen Rechteverhandlungen für die nächsten Spielzeiten und es geht um den Umgang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Kosten von Polizeieinsätzen rund um Hochrisikospiele. Denn nach einem 10-jährigen Rechtsstreit wurde in Karlsruhe nun entschieden, dass die Bundesländer die Kosten dem Profifußball in Rechnung stellen dürfen. Das ist ein Urteil, was in der Szene kontrovers diskutiert wird. Vereine, DFL, DFB und unsere Kurve, also die Fanvereinigung, finden es semi-optimal. Wie kommentierst du das Urteil?
Ich finde, das Urteil ruft jetzt dazu auf, dass sich bitteschön die Vertreter der Deutschen Fußballliga und die Vertreter der Landesregierung, nämlich die Innenminister und Ministerin, sich zusammensetzen und eine Lösung für das ganze Land finden. Denn es kann ja nicht sein, dass jetzt ein Verein wie Werder Bremen regelmäßig zusammen mit der DFL halb-halb die Gebührenbescheide bezahlt. Bei Werder waren das jetzt in den letzten 10 Jahren 1,2 Millionen Euro. Und in den anderen Bundesländern passiert das nicht. Das ist eine klare Aufforderung, da nicht jetzt weitere 10 Jahre einfach nur in Abwehrhaltung zu gehen, wie es die DFL gemacht hat, in kompletter Fehleinschätzung der Realität, weil man halt als Profifußball es gewöhnt ist, dass man Privilegien von der Politik bekommt. Man bekommt Unterstützung bei Stadienneubauten, bei Modernisierungen. Manche Vereine bekommen Bürgschaften. Die 50-plus-1-Regel ist eine Regel, die der Fußball für sich selbst gebastelt hat, um sich vor fremden Übernahmen zu schützen. Das kann kein anderes Unternehmen in Deutschland. Jedes Unternehmen kann übernommen werden, wenn ein guter Betrag angeboten wird. Der Fußball schützt sich davor. Auch das hat das Bundeskartellamt bisher akzeptiert. Also mit anderen Worten, man wird an jeder Ecke unterstützt von der Politik. Das ist in diesem Fall ja in allen anderen Bundesländern auch so gewesen, außer in Bremen. Jetzt hat die höchste juristische Instanz, das Bundesverfassungsgericht, entschieden, dass es auf jeden Fall legitim ist, das einzufordern. Das geht um eine Summe von vielleicht 15 Millionen, höchstens 20 Millionen Euro im Jahr. Das ist also weniger, als Topspieler von Bayern München pro Jahr kassieren. Das muss man auch nochmal klar sagen.
Ja.
Das heißt also, bitteschön, setzt euch zusammen, hört auf mit der Abwehrhaltung. Ich habe das jetzt auch schon wieder gehört, dass Aki Watzke gesagt hat, der Aufsichtsrat der Deutschen Fußballliga, es wird keine Fondslösung geben. Ich schlage doch vor, dass man sich zusammensetzt, vielleicht einen Fonds gründet, in den Saison für Saison Geld eingespeist wird, sodass man diese Hochrisikospiele dann finanzieren kann. Es sind rund 50 Spiele pro Saison. Natürlich kann ich auch nachvollziehen, dass die Polizei das nicht alleine entscheiden soll, ob das jetzt ein Hochrisikospiel ist, dass man da auch noch besser sich austauscht. Also als Beispiel, dass zum Beispiel das Spiel Werder Bremen gegen Hansa Rostock während der Corona-Pandemie, als die Rostock-Ultras gesagt haben, sie kommen gar nicht nach Bremen ins Stadion, dann trotzdem, weil es halt Bremen gegen Rostock war, einfach per se als Hochrisikospiel eingeschätzt wird, dann sehr viel Polizei nach Bremen kommt aus ganz Deutschland, und dann ein Gebührenbescheid über 300.000 Euro rausgeht, das geht so natürlich nicht. Da muss man sich dann schon auch nochmal unterhalten und an den Tisch setzen. Also diese Dinge aber doch bitte jetzt so besprechen, dass man nicht wieder gegeneinander 10 Jahre lang ist, dass man noch Länderspiele weggenommen werden. Die DFL hat mit den Muskeln gespielt 10 Jahre jetzt. Jetzt bitte etwas mehr Demut. Das verstehen die Leute nämlich sonst auf der Straße, die Leute auch nicht, dass der Profifußball, der hochkommerzialisierte Profifußball, der mehr als 5 Milliarden Euro pro Saison umsetzt, der jetzt gerade wieder einen neuen Fernsehvertrag geschlossen hat, mit dem alle super zufrieden sind, dass er dann bitteschön nicht 20 Millionen Euro pro Saison oder vielleicht auch nur 15, wenn man da nochmal mit den Innenministern redet, übrig hat, um das zu finanzieren.
Verstehst du die Kritik denn, die von einigen Seiten kam, dass man sagt, okay, dann wäre es aber eine Ungleichbehandlung des Fußballs verglichen mit beispielsweise Konzerten oder Volksfesten, weil da würde ja auch aus Steuermitteln dann die Polizei für Ordnung sorgen, beim Fußball dann aber nicht?
Nein, verstehe ich überhaupt nicht, denn es geht ja nicht darum, dass sämtliche Bundesligaspiele, es sind glaube ich 624 pro Saison,
ja,
324, also 18 Spieltage, 17 Spiele, ja. In Mathe war ich leider nie so gut.
Ich auch.
Es geht ja nicht darum, dass jetzt jedes einzelne Bundesligaspiel, das dafür Gebührenbescheide gibt, also so wie es halt auch nicht an jedem einzelnen Tag bei einem Volksfest Gebührenbescheide gibt, sondern es geht um die Hochrisikospiele, wo sozusagen zusätzliches Personal der Polizei zusammengeholt werden muss. Oft aus dem ganzen Land, weil die Nachbarbundesländer dann auch irgendwas bei sich vor Ort haben. Darum geht es ja. Deswegen ist das nicht vergleichbar mit einem Volksfest. Dafür will niemand Geld vom Bundesliga-Verein haben oder von der DFL, wenn ein ganz normales Spiel stattfindet und dort 300 Polizisten vor Ort sind. Das zahlt sowieso der Steuerzahler. Es geht wirklich nur darum, wenn statt 300 Polizisten 1.000 gebraucht werden. Und insgesamt benötigt die Bundesliga das Äquivalent von 1.300 Vollzeitstellen der Polizei, die es bisher bis auf Bremen komplett kostenlos nutzen konnte. Und deswegen finde ich es richtig, dass ein solch kommerzieller Betrieb, der so viel Geld damit verdient, auch auf der anderen Seite sich bereit erklärt, auch was die soziale Engagement betrifft, die Akzeptanz in der Bevölkerung, sich daran zu beteiligen.
Wie schätzt du denn ein, dass es so eine Lösung gibt, die eben auf Solidarität am Ende fußt und dass dann alle tatsächlich an einem Strang ziehen und vielleicht doch so einen Fonds auflegen? Ist die Chance, dass da solidarisch entschieden wird, größer als beispielsweise, wenn es dann um die Verteilung der Fernsehmehreinnahmen geht?
Ich kann das Wort Solidarität echt nicht mehr hören. Das wird ja immer groß geschrieben. Auch das solidarische Modell in der TV-Verteilung. Wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt, sehen wir ja jetzt, dass sofort die Aussagen gerade von den Clubs, in deren Bundesländern auch die Landesinnenminister gesagt haben, wir nehmen da keine Zusatzgebühren oder verlangen keine Gebühren für besondere Hochrisikospiele, dass die sich natürlich dazu versteigen zu sagen, nö, wir sehen das gar nicht ein, dass wir uns daran beteiligen. Aber ich meine, es ist doch für jeden ersichtlich, dass es eine Lösung geben muss für die gesamte Bundesliga und das nicht irgendwie in Bremen und in Hessen dann bezahlt werden muss und das in Bayern und Nordrhein-Westfalen nicht der Fall ist. Das kann keine gute Lösung sein.
Also mal gespannt, wie die DFL dann da entscheiden wird in dieser Frage. Fernsehmehreinnahmen haben wir eben schon angesprochen, auch ein Problem, wo ja auch der Solidaritätsgedanke, du hast es eben angerissen, ja auch dann immer wieder vor allen Dingen von denen eingebracht wird, die ein bisschen mehr Geld haben wollen, wo aber die, die schon das ganze Geld haben, sagen, wir machen doch schon Solidarität, weil die Bayern zum Beispiel sagen, wir generieren ja so und so viel Prozent vom ganzen Interesse für die Bundesliga, kassieren aber dafür nur einen Bruchteil. Also im Grunde sind da ja auch die Fronten sehr verhärtet. Was glaubst du, wie lange, weil viel Zeit ist nicht, werden sich diese Verhandlungen um die Verteilung der Fernseheinnahmen jetzt ziehen?
Also, dass die Bayern nur einen Bruchteil kassieren, ist natürlich eine Mehr. Es gibt insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro aus der nationalen Vermarktung, praktisch von DAZN, Sat.1, ARD, ZDF, Sport.1, 1,1 Milliarden. Und es gibt rund 200 Millionen aus der internationalen Vermarktung. Es sind übrigens nur 174 Millionen. Das ist eine Zahl, die noch gar nicht so richtig an der Öffentlichkeit war. Man dachte immer, es sind mehr als 200 Millionen, sind aber nur läppische 174 Millionen. Und das macht jetzt ungefähr 1,3 Milliarden Euro, die praktisch 36 Clubs einnehmen. 1,3 Milliarden. Und von diesen 1,3 Milliarden gehen mehr als 100 Millionen an die Bayern nach der derzeitigen Aufbröselung. Also das ist schon erklecklicher Betrag, mehr als 100 Millionen an die Bayern von 1,3 Milliarden. Das sind ja dann ungefähr 7%, die allein an die Bayern gehen. Und dann kommt es noch, Es gibt im Grunde ja zwei Töpfe. Der Topf aus der nationalen Verteilung, den kann man so weiter verteilen, wie es bisher gelaufen ist. Aber diese 174 Millionen, sagen wir mal rund 200 Millionen, es wird jetzt etwas mehr durch neue Verträge, die rund 200 Millionen aus dem internationalen Topf. Aus diesem Topf bekommt im Moment der FC Bayern, um mal das plastisch darzustellen, rund 35 Millionen und ein Zweitligist 370.000. Mit anderen Worten, die Bayern bekommen das Hundertfache fast eines Zweitligisten und ungefähr das Zehnfache von Werder Bremen, um so mal die Größenordnung darzustellen. Und da kann ich verstehen, dass die Kleinen sagen, nehmt doch bitte diesen Topf mit dem anderen zusammen und verteilt es etwas gerechter, als es in der Vergangenheit der Fall war. Die Bayern sagen, machen wir nicht mit, wir sind das Zugpferd, wir sind die Lokomotive, klare Aussage schon. Ich glaube, dass sich dann letztlich am Ende doch nicht so viel tun wird. Das Ganze soll bis Ende Januar dann auch unter Dach und Fach sein. Und entscheiden wird am Ende das neunköpfige Präsidium der DFL. Und in diesem Präsidium sitzt Bayern München, sitzt Borussia Dortmund, sitzt Eintracht Frankfurt, sitzen Vertreter von Spitzenclubs, sitzt der SC Freiburg. So, und es sitzen noch zwei weitere, nämlich Aufsteiger mit Kiel und St. Pauli, ehemalige Zweitligisten, und ein Zweitligist, nämlich Fürth. Also mit anderen Worten, die kleinen Vereine, Zweitliga, sind total unterrepräsentiert. Man kann ja jetzt nicht ernsthaft erwarten, dass dieses Präsidium, das ganz klar in den Händen von Bayern, Dortmund, Freiburg und Eintracht Frankfurt sich befindet, dass dort so entschieden wird, dass jetzt plötzlich das ganze Geld neu umverteilt würde in Richtung der Kleinen. Das sollte wirklich niemand erwarten. Vielleicht auch noch interessant, ein kurzer Vergleich zu England. In Deutschland, wie gesagt, aus der internationalen Vermarktung 200 Millionen, die so verteilt werden, wie ich es vorhin erklärt habe, die Bayern das Hundertfache eines Zweitligisten. In England nimmt man das Zehnfache ein, nämlich 2 Milliarden Euro pro Saison aus der internationalen Vermarktung, aus der nationalen nochmal 2 Milliarden. Und diese 2 Milliarden aus der internationalen Vermarktung werden fast an alle Premier League Clubs gleich verteilt. Das ist der große Unterschied zur Bundesliga. Und deshalb geht es auch einem Absteiger aus der Premier League oder einer Mannschaft, die wie zum Beispiel Nottingham Forest vergangene Saison fast abgestiegen wäre und jetzt auf Platz 2 ist, halt viel besser als einer Mittelklasse-Mannschaft in der Bundesliga.
Dann gucken wir mal, was dann dabei rauskommt, ob man sich irgendwie einigen kann oder ob man, ja, weil die Bayern ja auch argumentieren beispielsweise, man brauche diese Millionen unbedingt für die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Im Prinzip machen die dann auch den Kohl nicht fett.
Ja, die Bayern ziehen ja aus der Champions League. Ja. Wenn die jetzt Champions League-Sieger würden, jetzt in der laufenden Saison, die ja noch mal mehr Geld ausschüttet, dann würden alleine UEFA-Prämien bei rund 140 Millionen Euro liegen. Das sind ja sozusagen Zusatzeinnahmen, die Bayern dann nochmal oben drauf haben. Also 100 Millionen aus der nationalen Vermarktung im Vergleich zu 30 Millionen von Augsburg oder Mainz, 100 Millionen. Obendrauf nochmal 140 Millionen aus der Champions League-Vermarktung und nochmal 30 bis 50 Millionen aus der Club-WM, die im kommenden Sommer stattfindet. Das heißt, 200 Millionen aus internationaler Vermarktung, da habe ich jetzt noch gar keine Eintrittsgelder und Sponsoring-Verträge der Bayern, die natürlich auch daran zehren, dass man international dabei ist, habe ich noch gar nicht eingerechnet. So kommt es, dass halt die Bayern 1 Milliarde Euro Umsatz pro Saison haben und ein durchschnittlicher Bundesligist 120 Millionen. Und ich meine, die Gap machen wir ja sowieso nicht zu, da müssen wir uns ja gar nichts vormachen, die wird ja immer größer. Es geht ja immer mehr in die Richtung durch die internationalen Turniere, die gespielt werden, die Club-WM jetzt noch obendrauf, dass die Großen immer mehr einnehmen und die Kleinen sich halt in Wahrheit ja überhaupt gar nicht steigern. Denn man muss ja auch sehen, dass vor Corona die Bundesliga aus nationaler und internationaler Vermarktung rund 1,6 Milliarden Euro eingenommen hat. Jetzt sind es nur noch 1,3. Das heißt, es sind 20% weniger jetzt die Einnahmen als 2019. Und wenn man dann noch sieht, was mit Inflation passiert ist seit 2019, dann sind natürlich die Einnahmen für die Kleinen jetzt im Vergleich, in Relation, jetzt deutlich geringer als noch im Jahr 2019.
Jan-Christian, danke für deine Informationen auch zu diesem Thema. Danke, dass du die Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Malte, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Erlebe Disneys Herkules, das heldenhafte Musical live in Hamburg. Jetzt mit unserem göttlichen Neujahrsangebot bis zu 40% sparen. Nur für kurze Zeit buchbar unter musicals.de.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.